Hallo und herzlich willkommen zu den GfK-Helden. Mein Name ist Peter Schmidt, ich lebe in Regensburg und arbeite als Trainer, Coach und Mediator mit Schwerpunkt gewaltfreier Kommunikation. In dieser Episode hört ihr ein Interview mit Monika Flörchinger zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation in der Partnerschaft. Monika hat die GfK bereits 1999 kennengelernt, ist also schon seit den Anfängen der gewaltfreien Kommunikation in Deutschland mit dabei. Du erfährst in dieser Folge, wieso Paarbeziehungen für die meisten Menschen die größte Herausforderung ist, warum die wunden Punkte, sogenannte Trigger, in der Partnerschaft am leichtesten gedrückt werden können und wie damit umgegangen werden kann. Monika lässt uns teilhaben, welche Herausforderungen in ihrer Partnerschaft vorhanden waren und wie sie versucht haben, diese zu meistern, also welche Werkzeuge auf ihrem Weg dabei hilfreich waren. Sie teilt mit uns ihre Seminartätigkeit mit Paaren. Welche Themen haben die Paare? Wo liegen die Unterschiede zwischen Mann und Frau? Welche Strategien im Umgang mit sich selbst und mit anderen haben sich als unterstützend erwiesen? Empfehlungen und Tipps runden das Ganze ab. Weiterführende Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, freut euch auf eine spannende Reise in die Welt der Paarbeziehungen. Ich wünsche euch dabei viel Spaß beim Zuhören, viele neue Erkenntnisse und Impulse für mehr Konfliktleichtigkeit in eurem Leben.
Hallo Peter.
Monika, grüß dich. Ja, schon. Ganz spannendes Thema heute. Gewaltfreie Kommunikation und Partnerschaft.
Ja.
Bevor wir ins Thema einsteigen, wer bist du, wo kommst du her, was magst du?
Oh mein Gott. So allgemein drei, zu einsteigen.
Drei Fragen auf einen Schlag.
Uiuiui, du kannst ja mein ganzes Leben erzählen.
Ja.
Puh.
Einfach, dass die Zuhörer wissen, mit wem.
Ja.
Wem hören sie da jetzt zu?
Tja, wem hören sie da jetzt zu? Also, ich fange mal an mit meinem Namen. Mein Name ist Monika Flörchinger und ich lebe seit fast 20 Jahren in der Kommune Niederkaufung. Das ist eine Lebensgemeinschaft in der Nähe von Kassel und arbeite fast genauso lange als Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Nicht ganz so lange, aber ungefähr so lange kenne ich die gewaltfreie Kommunikation.
Wow.
Bin seit 25 Jahren mit meinem Partner zusammen und bin bei beiden sozusagen froh, dass ich die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt habe, weil ich nicht weiß, ob ich A, mit meinem Mann noch zusammen wäre und B, noch in dieser Gemeinschaft wäre,
ja,
wenn ich die gewaltfreie Kommunikation nicht kennengelernt hätte. Mhm. Und ja, also das, man kann schon sagen, das sind so meine drei Hauptlebenspfeiler, meine Gemeinschaft, meine Beziehung und meine Arbeit, also als GfK-Trainerin. Das ist ja einfach, ja, gehört auch alles irgendwie zusammen. Also mein Partner und ich, wir sind zusammen in diese Gemeinschaft gezogen, wir arbeiten zusammen.
Mhm.
Und
dein Partner, ja, ist auch GfK-Trainer?
Ja, ja.
Er heißt Klaus?
Klaus, genau.
Weißt du mit dem Nachnamen noch?
Kilmerkirsch.
Kilmerkirsch, genau. Mhm.
Ja, ich denke, wie gesagt, wenn es die GfK nicht gäbe, weiß ich nicht, ob es uns als Paar noch gäbe, weil wir beide in sehr streitbaren Familien groß geworden sind.
Als Vorbilder? Also die streitbaren Familien waren die Vorbilder?
Genau, also wenig Vorbilder dafür, wie man eine liebevolle, partnerschaftliche Beziehung auf Augenhöhe leben kann.
Ja.
Weil wir einfach viel Dominanz erlebt haben. Mhm. Und
richtig falsch denken wahrscheinlich.
Super. Ja. Katholische Elternhäuser. Und da war immer klar, was richtig und was falsch ist. Mhm. Und das sitzt sehr tief. Also das muss ich wirklich sagen. Das sitzt bis heute tief.
Mhm.
Also bei aller Entwicklung und bei allem, was es zu feiern gibt in der Hinsicht. Und immer wieder gibt es Situationen, in denen das aktiv wird.
Das heißt, obwohl du dich schon so lange magst, wie lange magst du GfK schon, sagst du?
Na, seit 1999 war 1999. Meine erste Begegnung, okay, mit GfK.
Ja, ja, ist wirklich eine lange Zeit und trotzdem kommt diese Wurzeln, diese Vorbilder, kommen ja immer noch mal wieder,
genau,
durch. Das heißt, es braucht ganz viel Achtsamkeit, Bewusstheit, aufpassen, oder?
Ja, ich meine, das ist einfach, naja, und auch so ein bisschen Geduld und Demut mit sich selbst. Also wenn ich mir angucke, mhm, wie lange es diese Art des Denkens in der Welt gibt und wie tief die in unserer Kultur verwurzelt ist, dann kriege ich auch immer so ein bisschen Geduld mit mir selber und so ein bisschen, werde so ein bisschen gnädig und denke, ja, das muss auch nicht in einer Generation alles komplett aufgelöst werden, sondern ja, es ist einfach, braucht Zeit. Mhm.
Wie kamst du zur GfK? Wie war der Weg?
Ich habe mit einer Kollegin zusammengearbeitet, die auf einmal in Konflikten sich anders verhalten hat. Und dann bin ich neugierig geworden und habe gesagt, sag mal, was ist denn los? Irgendwas machst du anders. Und dann hat sie gesagt, ich habe einen GfK-Workshop besucht. Mhm. Und das fand ich interessant. Und dann habe ich gesagt, okay, das will ich kennenlernen. Und so war mein Beginn. Und so ist dann auch Klaus dazu gekommen, weil er irgendwie gemerkt hat, irgendwas macht die anders als früher. Also
war,
Klaus, mein Partner.
Ja, da wart ihr schon in der Partnerschaft?
Ja, ja, wir waren schon, ja, wir waren
kurz vorher, ja,
6 Jahre zusammen, als wir, als ich, wie gesagt, der GfK begegnet bin. Und ja, ja, und dann hat er irgendwie gemerkt, oh, irgendwas läuft hier anders. Und das hat ihn neugierig gemacht. Und dann hat er auch angefangen, sich mit der GfK zu beschäftigen, zum Glück.
Das heißt, am Anfang der Partnerschaft mit euren Vorbildern, da war das sehr konfliktbehaftet.
Ja, sehr. Also wir waren, ich meine, ne, ist wie bei den meisten Paaren, glaube ich, wir waren halt sehr schnell wir haben uns einfach auf einer sehr tiefen Ebene getroffen. Und zwar im Schönen wie im Schwierigen. Also niemand kann meine wunden Punkte so perfekt treffen wie Klaus. Und niemand kann seine wunden Punkte so perfekt treffen wie ich.
Ja.
Und das ist halt nun mal die Tragik an dieser ganzen Angelegenheit. Und das macht es halt, ne, ich habe immer gesagt, mit dem Menschen, mit dem mir die GfK eigentlich am wichtigsten wäre, ist sie am schwersten.
Ja.
Und das ist ein bisschen schade, eigentlich.
Und ich habe den Artikel in der Empathischen Zeit in Erinnerung. Ich glaube, da hast du die These aufgestellt, dass man sich ja als Mensch so einen Partner oder so eine Partnerin sucht, die genau die Knöpfchen drücken kann. Oder
ja,
drückt,
ich mein,
damit man wächst oder was.
Ja, ja, ich meine, ich habe ja, das ist ja irgendwie ein bisschen verrückt, ja, ich wusste ja nicht, als ich Klaus getroffen habe, dass er das schaffen würde.
Ja.
Und gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass diese Stellen in mir, die da so wunde Punkte sind, die wollen ja heilen.
Mhm.
Und irgendwie, ich weiß nicht, also bei den ganzen vielen Paaren, die wir begleiten, begegnet es uns einfach ganz oft, dass die Leute sagen, hallo, das ist krass, das passt wie ein Schlüssel ins Schloss.
Ja.
Und niemand kann das so genau treffen. Mhm. Und ja.
Ja, das kommt mir auch bekannt vor. Meine Partnerschaft, bin ja auch schon 26, 27 Jahre zusammen.
Mhm.
Okay, dann heißt es, du hast...
Warte mal, ich will gerade noch mal was dazu sagen, weil das ist natürlich... die Schwierigkeit, aber das ist auch das Schöne. Weil wenn man eine Idee hat, wie man damit umgehen kann, dann steckt da drin ein enormes Potenzial zu wachsen und sich zu entwickeln.
Ja.
Und das ist das, was ich, wo sozusagen im Moment meine ganze Leidenschaft hingeht, weil ich das selber bei mir so stark erlebe, dass genau indem ich angefangen habe, wenn Klaus diese wunden Punkte in mir triggert, nicht mehr auf ihn zu gucken, und zu gucken, was macht er denn, sondern gelernt habe zu gucken, okay, was wird denn da in mir berührt? Also warum reagiere ich denn da so stark drauf? Lerne ich mehr und mehr mich kennen und können mehr und mehr die Punkte in mir zum Vorschein kommen und sich entwickeln. Und also da steckt einfach ein enormes Potenzial drin.
Also er hilft dir dabei, dass es dir gelingt, nach innen zu schauen und Punkte zu entdecken, um da was aufzulösen.
Naja, er hilft mir dabei, ist schön gesagt.
Ja. Okay, bietet dir einen Auslöser.
Genau, er gibt mir die Chance, aber das hat eine Weile gedauert, bis ich das als Chance sehen konnte, weil ganz lange habe ich natürlich einfach nur gesehen, er tut mir weh oder er verhält sich auf eine Weise, die unmöglich ist, weil sie in mir so große Widerstände und weiß der Geier was auslöst. Mhm. Also,
also ich sehe das bei mir auch in der Partnerschaft als Geschenk an. Manchmal mag ich das Geschenk nicht annehmen, weil es einfach anstrengend ist. Mhm. Also diese Persönlichkeitsentwicklung ist anstrengend, es macht nicht immer Spaß. Und gleichzeitig ist es halt eine Chance, es ist halt ein Geschenk, weil man einfach sich weiterentwickeln kann. Absolut. Und das ist natürlich schon ein Glücksfall. Und ich denke mir dann manchmal, wenn ich jetzt nicht in der Partnerschaft wäre, weil dann würde ich nicht so an diese Punkte kommen. Mhm. Ich könnte mich nie so schnell weiterentwickeln. Mhm.
Das, wenn man es so sehen kann, ist es wirklich super. Aber da muss man erstmal hinkommen.
Genau, da war ich auch nicht immer. Da gab es auch andere Zeiten. Und da hat mir natürlich auch die GfK geholfen. Also ohne die GfK wäre es echt schwierig. Mhm. Also da schon. Okay. Also es war dann so, du hast mit der gewaltfreien Kommunikation angefangen. Mhm. Dann hat der Klaus gemerkt, du veränderst dich. Und du kannst anders damit umgehen als er. Mhm. Und er wollte wahrscheinlich...
Ja, nicht als er, als ich früher. Als ich vorher. Früher. Also alleine schon zum Beispiel, ich weiß noch die allererste Situation, wo ich gedacht habe, okay, das war eine Situation, wo er mir Vorwürfe gemacht hat und ich, statt zurück Vorwürfe zu machen, erstmal nichts gesagt habe. Also das war schon ein Riesenschritt.
Die Unterbrechung deiner Spontanität.
Genau, die Unterbrechung dessen, was uns früher immer nur in so Eskalationsspiralen gebracht hat. Mhm. Da gab es auf einmal eine Unterbrechung. Ich konnte noch nichts anders machen. Mhm. Also da war noch nicht irgendwie der Punkt, dass ich hätte irgendwas Sinnvolles tun können. Aber ich habe zumindest das, was nicht sinnvoll war, unterbrochen. Mhm. Das war schon mal cool.
Das war praktisch der erste Baby-Step, der erste Schritt.
Genau.
Raus aus dem...
Aus dem, was wir einfach jahrzehntelang, also nicht wir zusammen, aber vorher einfach jahrzehntelang eingeübt haben und in unserer Partnerschaft, ich weiß nicht, 5 oder 6 Jahre waren wir, glaube ich, zusammen, bevor wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, einfach schon eingeübt hatten, wo schon so Muster entstanden waren von, ne, kennst du ja, Vorwurf gegen Vorwurf und so weiter. Ja. Und dann,
Wie ging es dann weiter?
Ich glaube, der nächste Schritt war, dass ich habe in einem der ersten Workshops, die ich besucht habe, habe ich dieses Blatt zur Selbstempathie bekommen. Also was kann ich machen, wenn mich der andere triggert, statt Vorwürfe zurückzumachen oder statt zu verstummen, ist mir Selbstempathie zu geben. Also zu gucken, Mensch, also bei Klaus und mir war es ein bestimmter Tonfall. Also wenn Klaus in einem bestimmten Tonfall mit mir gesprochen hat, bin ich so ausgetickt. Also ich bin da so wütend geworden, dass ich konnte gar nicht anders als Vorwürfe machen. Mhm. Und ich erinnere mich noch an den ersten Workshop, den ich bei Klaus Karstedt gemacht habe. Da habe ich dieses Beispiel genommen. Also wenn Klaus in so einem Tonfall mit mir redet und so. Und es war so schwer. Und dann habe ich gesagt, Mensch Klaus, das ist viel zu schwer. Und dann hat er gesagt, ja, weißt du, das ist so, wie wenn du gerade Tennis lernst und du übst so die ersten Vorhand-, Rückhandschläge, wie man das halt so macht, wenn man mit GfK anfängt. Mhm. Und wenn du dann versuchst, es mit deinem Partner zu machen, das ist wie, als würdest du direkt in ein Wimbledon-Turnier gehen. Mhm. Und genauso habe ich das auch erlebt. Also, und so habe ich halt, war meine erste, die sozusagen die Lösung, die ich hatte in den ersten 2 Jahren, mir selber Einfühlung zu geben, mir selber Empathie zu geben, mit mir selber, wenn ich gemerkt habe, boah, der Tonfall, der triggert mich, dann zu gucken, okay, wie geht's mir denn und was ist es, was ich brauche?
Wie hast du das konkret gemacht?
Na, wie gesagt, ich habe ein Blatt
Stopp bekommen, gemacht?
Einen Stopp gemacht. Im günstigsten Erste Fall Schritt. Oder, nee, am Anfang war es eigentlich so hinterher. Ich konnte keinen Stopp machen.
Okay, du hast es nachbearbeitet.
Nach dem Konflikt habe ich mich hingesetzt, ich habe so ein Blatt gehabt, da ist dieser Prozess, was ist die Beobachtung, wie man das halt so kennt von der GfK, was ist die Beobachtung, was ist deine ganze Wolfsshow, also welche Gedanken und Urteile, die darf man da ja so ganz ausbreiten, was wunderbar ist. Und dann aber zu gucken, okay, und wie geht's mir denn? Und was sind die Bedürfnisse? Was ist das, was ich gebraucht hätte in dem Moment, so tief dann bei mir zu landen, ganz weg von ihm zu kommen, sondern wirklich eben mit diesen wunden Punkten in mir in Verbindung zu kommen und mich da ganz ernst zu nehmen an der Stelle, mich da abzuholen.
Also mit wunden Punkten meinst du die Anliegen, die Bedürfnisse, die zu kurz gekommen sind?
Ja.
Also und gleichzeitig die Sehnsucht, die du hast.
Genau, genau. An der Stelle war es natürlich ganz oft, bin ich an dem Punkt gelandet, Selbstwertschätzung, mhm. Selbstliebe, Selbstannahme. Mhm. Das war bei mir am Anfang völlig, wusste gar nicht, wie das geht. Mhm. Und dann hat natürlich jeder Tonfall da eine riesen Lawine in mir ausgelöst. Mhm. Und je öfter ich das gemacht habe, desto ruhiger ist dieser Punkt geworden. Also je mehr ich das einfach in mir selber sehen und annehmen konnte, desto ruhiger bin ich geworden. Aber das hat eine ganze Weile gedauert.
Wie lange hat das bei dir gedauert? Wie
viele Jahre? Das kann man schwer so sagen. Ja, das ist ja
ganz schleichender Prozess
wahrscheinlich. Ja, und ich finde immer, das ist wie so ein Zwiebelschalenprinzip. Ne? Mhm. Die ersten Schichten, die waren ganz leicht und geht immer so mehr ans Eingemachte oder immer mehr an den Kern. So.
Ja.
Und, aber was hilfreich war, war einfach, dass ich gemerkt habe, wenn ich auf diese Weise mit mir in Kontakt war und gemerkt habe, worum es mir in der Tiefe geht, dann konnte ich wieder anders auf Klaus zugehen. Also dann waren danach die Gespräche anders. Also ich konnte ihm, mit der Zeit konnte ich ihm das mitteilen, was da einfach in mir getriggert wird, was da einfach in mir berührt wird. Mhm. Und wir konnten einfach mehr und mehr Gespräche darüber führen, die zu mehr Verständnis geführt haben und nicht zu mehr Schmerz und zu mehr...
Das heißt, der Unterschied an dem Punkt war, dass du dich mit dir verbunden hast.
Genau.
Und dadurch konntest du das in Worte fassen.
Genau.
Und hast die Systematik, das musst du unterbrochen, einen Gegenangriff zu machen, genau. Oder still zu weinen oder was auch immer, sondern konntest von dir was mitteilen. Und dann hat wahrscheinlich Klaus dich gespürt oder die
genau,
hat dich erlebt.
Genau, dann hat er nicht sofort gehört, er hat was falsch gemacht, sondern er konnte überhaupt erstmal offen bleiben, mitzukriegen, was passiert denn bei dir? Ja.
Und das hat wahrscheinlich bei ihm auch andere, was ihn bei ihnen anders zu klingen gebracht, mit Mitgefühl oder Miterleben oder so.
Genau, das hat überhaupt erst den Raum eröffnet, dass sowas möglich wurde. Mhm. Ja.
Darüber zu reden auch.
Ja. Okay. Und es hatte für mich auch noch einen anderen Effekt, weil mir wird gerade so bewusst, während ich dir das erzähle, Vorwürfe zu machen war gar nicht meine erste automatische Reaktion, sondern ich hatte eher so dieses Muster, mir selber, also in Selbstzweifel zu gehen. Mhm. Also ne, wenn ich diesen Tonfall gehört habe, habe ich sofort gedacht, mit mir stimmt irgendwas.
Ja, Schuld von innen.
Genau.
Ja.
Und das war, und diese Selbstempathie, also quasi Mitgefühl mit mir selber erstmal zu entwickeln, war ein wunderbarer Weg, ganz Schrittchen für Schrittchen aus diesen Selbstvorwürfen rauszukommen und aus diesen Selbstzweifeln und überhaupt erstmal an diesen Ort zu kommen, zu wissen, hey, ich bin völlig in Ordnung, so wie ich bin. Mhm. Und von diesem Platz aus kann ich ja überhaupt erst auf den anderen zugehen und irgendwie
die Kraft haben.
Mich auch für mich einsetzen, ohne dass ich sofort dem anderen sage, mit dir stimmt aber was nicht. Mhm. So, und da hinzukommen, das ist wirklich, also mit der Geschichte, die ich habe, war ein Stück Arbeit.
Da würde ich gerne mal einhaken, weil ich komme eher vom, nicht Schuldohren nach innen, sondern Schuldohren nach außen, mit dem anderen stimmt was nicht. Mhm. Also Wolfsohren außen, auf Giraffisch oder auf GFK-Slang. Und meine Erfahrung ist, und das möchte ich gerne mit dir abchecken, dass Frauen eher Schuldohren innen haben und Männer eher Schuldohren außen. Mhm. Ist das da auch deine Erfahrung?
Ja, das ist nicht nur meine Erfahrung, sondern ich habe mal ein paar Semester Psychologie studiert und da habe ich mal von einem Experiment gehört, wo sie das tatsächlich rausgefunden haben, dass es da so Tendenzen gibt. Also man kann ja nicht sagen, ne, bei den Männern so, aber ich glaube, auch in meiner Erfahrung, in den Menschen, die wir begleiten, könnte ich sagen, sehe ich diese Tendenz deutlich. Und das ist natürlich auch eine Schwierigkeit in der Dynamik zwischen Paaren. Ne? Mhm. Weil das ist ja auch so einer dieser Mechanismen, der dann passt wie ein Schlüssel ins Schloss.
Ja, ja.
Und einer von den beiden muss anfangen, da auszusteigen.
Mhm.
Ja.
Ja. Gut, spannend. Also der erste Schritt ist Unterbrechen der Spontanität.
Das der gewohnten, na nicht der Spontanität, auf keinen Fall. Also spontan soll das Ganze ja auf jeden Fall sein, aber der gewohnten Verwicklungsdynamiken, mhm. sage ich mal, das ist gut. Also da zu merken, okay, das wissen wir, das führt zu nichts. Mhm. Und das erstmal zu unterbrechen, ist schon mal ein super erster Schritt.
Gut, ich verwende vielleicht diesen Begriff Unterbrechung der Spontanität, weil es war meine große Herausforderung. Ich war oft zu schnell. Mhm. Also den Moment des Innehaltens, ja, des Stopps, den habe ich am Anfang nicht geschafft. Ja. Am Anfang, wo ich mit GFK angefangen habe. Und für mich war immer das Credo Unterbrechung meiner Spontanität, damit ich überhaupt mein Gehirn einschalten kann. Und
Spontanität ist für mich halt so, weißt du,
Lebensfreude
und Lebendigkeit, Authentizität und so. Ich nenne das eher, eine Lücke zu schaffen zwischen dem Auslöser und meiner Reaktion. Okay. Also, dass ich schaffe, dass da wie überhaupt so ein Raum dazwischen kommt, wo ich überhaupt in die Lage komme, eine Wahlfreiheit zu haben. Also, dass die Reaktion nicht so ist, wie ich drücke einen Knopf und dann passiert es. So. Aber da meinen wir das Gleiche.
Ja, Viktor Frenkel. Mhm. Ja. Und dann der zweite Schritt, Selbstempathie.
Genau.
In sich gehen.
Genau. Und wenn ich da verbunden bin mit dem, worum es mir wirklich geht, dann kann ich dem anderen von mir erzählen und komme eher von so einem Punkt von Verletzlichkeit, also wo ich wirklich von mir erzähle und es nicht mehr brauche, quasi dem anderen die Botschaft zu geben. Ne? Wenn ich selber denke, mit mir stimmt was nicht, dann bin ich ja auch schnell dabei, dem anderen zu sagen, mit dir stimmt was nicht, auch wenn ich das gar nicht will. Ne? Aber trotzdem kommt es ja so an. Mhm. Und genau.
Okay, dann wart ihr an dem Punkt schon, den hattet ihr schon erreicht, beziehungsweise du hast Stopp gemacht, dann Selbstempathie, dann wart ihr schon so weit, dass ihr euch darüber unterhalten konntet, in einem ruhigeren Atmosphäre, in zugewandteren Atmosphäre.
Ja, wobei das klingt jetzt alles so einfach, ja, so einfach ist es nicht, weil ist vielleicht wie bei der Homöopathie, wir haben erstmal auch so eine Art Erstverschlimmerung erlebt, weil jetzt wussten wir, wie es besser gehen könnte. Mhm. Ne? Also wir haben die GFK gelernt, wir konnten sie aber noch nicht so richtig, aber wir wussten, wie es eigentlich gehen könnte. Und dann kann man natürlich die GFK benutzen, um sich diese wiederum um die Ohren zu hauen. Ja? Also dann zu sagen, das war jetzt aber nicht empathisch. Ja? Oder mit anderen kannst du so empathisch sein, nur mit mir nicht.
Ja.
Oder zum Beispiel dieser Größenwahn zu denken, jetzt kann mir doch die GFK, jetzt müssen wir das doch miteinander hinkriegen.
Also Druck dann.
Ja, und auch nicht zu erkennen, also... Ne, nicht zu erkennen, dass auch wenn man zum Beispiel auch schon GFK-Trainer ist und die GFK an andere Menschen weitergibt, trotzdem zu erkennen, dass man an eigene Grenzen stößt, wo es auch gut ist, eine Unterstützung sich zu holen. Mhm. Also Klaus und ich, wir haben länger als für uns gut war, immer versucht, weil wir ja dachten, wir haben doch jetzt das Werkzeug, haben wir versucht, es miteinander zu klären an Stellen, wo wir das noch nicht konnten, also wo die wunden Punkte zu wund waren. Mhm. Und dann war es eine Zeit lang wirklich schwieriger als vorher. Okay. Weil die Spannung zwischen dem, wie wir jetzt wussten, wie es ja gehen könnte, wenn wir empathisch miteinander sind, und dem dann zu erleben, dass es uns aber nicht gelingt, zu groß war. Mhm. Und da an den Stellen wirklich sich auch zu erlauben, dass man sich Unterstützung holt und vor allem, dass man mitkriegt, also deswegen initiieren wir so Gruppen, so Paargruppen, weil wir das so wichtig finden, weil die meisten Paare denken, nur wir haben das Problem.
Yeah.
Und das ist immer so ein krasses Aha-Erlebnis, wenn die Paare dann merken, ach Gott, wir sind gar nicht allein, ja, den anderen geht es genauso, die ringen an den Glas, das ist so unglaublich. Wenn wir Paare, wir machen manchmal so Settings, dass wir ein Paar begleiten und andere sind dabei. Und dann sitzen die immer da und sagen, wir hätten genau der gleiche Dialog hätte von uns kommen können. Und das hat sowas unglaublich Entlastendes. Mhm. Und das ist so, wie war jetzt gerade so mein Plädoyer. Also auch wenn man die Tools kennt, auch wenn man gewaltfreie Kommunikation gelernt hat, kann es trotzdem gut sein, einfach Unterstützung zu bekommen und mitzubekommen, mit was für Themen wir ringen und zu sehen, andere Paare ringen mit den gleichen Themen.
Ja.
Das ist sehr, sehr entlastend und sehr unterstützend.
Und wir reden immer von der Champions League, der Herausforderungen,
Bei den allermeisten Menschen ist es so, ja. Dass sie mit dem Partner, dass es da am schwersten ist.
Am schwersten. Ja, die größte Herausforderung.
Ja, weil eben die alten, wundesten Punkte getriggert werden. Das ist meine Überzeugung.
Ja. Magst du erzählen, welche Unterstützung ihr euch geholt habt oder in welcher Form oder was du empfehlen würdest an der Stelle, wo ihr damals wart, aus deiner jetzigen, also aus deiner Erfahrung, was würdest du Paaren empfehlen, die an der Stelle gerade sind?
Also was für uns super hilfreich war, dass jeder von uns eine sogenannte Hotline hatte. Mhm. Also ich hatte eine Freundin, die konnte ich, wenn es heiß wurde, konnte ich die anrufen und Klaus genauso. Also das ist super wichtig und super hilfreich. Aber wir haben auch immer wieder einfach an bestimmten Stellen uns eine unbeteiligte dritte Person gesucht, die...
So. Mediator oder
so? Ja, so, ja, wir haben jetzt halt viele Menschen auch in unserem Freundeskreis, die wir da auch ansprechen können, aber wir haben uns auch schon professionelle Hilfe geholt, also ja. Sind wirklich zu einer Paarberatung gegangen oder so, also ja, das, also.
Da möchte ich auch nochmal kurz einhaken und zwar die Frage, wie erlebst du das in deinem Umfeld oder wenn du mit Paaren arbeitest, wird darüber gesprochen, dass andere Paare sich Unterstützung holen durch Paartherapeuten? Ich habe oft mal den Eindruck, das ist meine Einschätzung, dass darüber nicht gesprochen wird oder so gut wie gar nicht, dass es nicht geteilt wird.
Also das erlebe ich ganz viel. Also gerade, wie gesagt, in unseren Paarseminaren erlebe ich immer wieder diese unglaubliche Erleichterung bei den Paaren. Ach Mensch, tatsächlich, euch geht es auch so. Ja. Aber klar, in den Kreisen, in denen wir uns so bewegen, ist es schon eher auch so, ich sag mal, jetzt nicht so ungewöhnlich, sich Unterstützung zu holen. Das ist, weiß nicht, kann ich nicht so pauschal sagen.
Also ich habe nur den Eindruck, dass Menschen das nicht ausbreiten, dass sie es nicht erzählen, dass sie das eher geheim halten.
Ja, ja, das ist jetzt, wir leben nicht in einer Kultur, wo man offen darüber spricht, dass man Probleme in der Paarbeziehung hat. Und es gibt ja auch diese Bilder, die uns allen in den Köpfen rumschwirren, dass eine glückliche Beziehung, wie die zu sein hat und so. Für mich war total entlastend dieser Satz in dem Buch von dem Schnarch, Psychologie der sexuellen Leidenschaft. Niemand ist zu Beginn einer Beziehung beziehungsfähig. Ja. Das werden wir erst durch die Beziehung selbst. Oh, habe ich aufgeatmet, weil ich gedacht habe, anscheinend. Ja, das ist einfach sehr erleichternd, sich das quasi wegzukommen von diesen Bildern über Liebe und Beziehung und Partnerschaft und dass man sofort denkt, mit uns stimmt irgendwas nicht, wenn es anfängt, schwierig zu werden. Ja, das, glaube ich, wäre super gut, wenn wir anfangen würden, da mehr drüber zu reden und uns das gegenseitig auch zu erzählen und zu merken, wir sind damit nicht allein.
Okay, ihr wart dann an dem Punkt, wo ihr euch Unterstützung geholt habt, ihr habt die GFK-Hotline gehabt. Wie ging eure Entwicklung dann weiter? Wie hat sich das weiterentwickelt dann mit dem...
Naja, ich kann natürlich jetzt am besten immer von mir sprechen. So jetzt wäre in dem Fall wäre gut, wenn Klaus noch hier daneben sitzen könnte, dann könnte er das von seiner Seite erzählen. Aber ich kann sagen, bei mir zum Beispiel war der nächste Schritt, statt meine Selbstzweifel, also sozusagen mein Frust nach innen zu holen und Selbstzweifel zu haben, mal richtig wütend zu werden, also meine Wut zu entdecken, war für mich wirklich der nächste Schritt.
Das heißt, die Wut kanntest du bis dahin nicht, das rauszulassen?
Naja, ich kannte natürlich schon Wut, aber mein Muster war eher eben das nach innen zu holen. Und jetzt war es einfach für mich total befreiend, mal meine Wut so, ne, was du wahrscheinlich spontan nennen würdest, die einfach spontan mal rauszulassen und dadurch meine Kraft zu spüren. Also ne, mich mit meinen Bedürfnissen zu verbinden, das war ein Teil, aber das war noch nicht so richtig, da hat noch so wie ein bisschen die Kraft gefehlt. Und so meine Wut mal, wir haben einfach immer mal wieder auch selber Seminare besucht, wo wir solche Dinge lernen konnten, wie zum Beispiel mit der Wut, ich für mich mit der Wut in Kontakt zu kommen und damit mit meiner Kraft. Das war, glaube ich, für mich ein ganz wesentlicher Schritt. Also letztendlich kann ich sagen, also Für mich ging es darum, immer mehr in meine Selbstliebe und immer mehr in meine Kraft zu kommen. Das war der Weg in den letzten, also in diesen 25 Jahren, die ich mit Klaus zusammen bin. Und da war einfach die GfK unser zentraler roter Faden sozusagen. Mhm. Oder für mich einfach die, und das ist ja das Schöne an der GfK, das ist so ein einfaches Tool, aber das Lernen hört ja nie auf. Also das, ne, das geht immer weiter. Es gibt immer wieder neue Situationen, in denen ich gucken kann, ne, wo ich gucken, mir selbst Empathie geben kann und denke, ah, okay, da war ich noch nie an dem Punkt.
Ja, das wird auch nie aufhören. Oder?
Ja.
Ja.
Aber es wird einfach leichter und freier und ja. Ja.
Gibt es dann noch einen Entwicklungsschritt, der danach kam? Ihr habt Seminare besucht, habt euch Unterstützung geholt.
Naja, der nächste Entwicklungsschritt war, wir haben zusammen ein paar Seminare gegeben.
Ja.
Damit haben wir 2007 angefangen.
Gut,
völlig unbedarft haben wir gedacht, okay, wir haben jetzt so viel Erfahrung,
ja,
das geben wir jetzt mal weiter. Und völlig unterschätzt, was für eine neue Dynamik in unserer Partnerschaft dadurch, oder naja, neue Dynamik ja nicht, aber wie die neu angeheizt wird, dadurch, dass wir plötzlich vor einer Gruppe stehen und ne, plötzlich ja, wurden unsere ganzen Strukturen nochmal auf einer ganz neuen Ebene sichtbar.
Ja. Ihr wart in anderen Rollen und dadurch konnte sich wieder, weil es noch nicht abgestimmt war und nicht so geklärt war.
Sind die alten Muster voll, wo wir gedacht haben, das haben wir schon im Griff.
Ja.
Aber so funktioniert es ja auch. Ja? Du machst bestimmte Schritte, merkst, es passiert was Neues und es ne, gibt neue Wege an bestimmten Stellen und plötzlich bist du an einer neuen Grenze und hast das Gefühl, hey, da war ich doch schon, da war ich doch schon drüber weg und wieso bin ich denn da jetzt schon wieder? Und dann geht es halt darum, den nächsten Schritt zu machen und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Ich habe immer so den Eindruck, jedes Paar hat so, keine Ahnung, 1 bis 3 zentrale Themen, ne, wo es heiß wird, wo es schwierig wird. Und dann geht es wie so eine Spiralentwicklung. Also ne, man macht einen Schritt an diesem Punkt und merkt, oh, es entspannt sich was, wow. Und denkt, es ist gelöst. Und dann geht man weiter auf der Spirale und kommt an den nächsten Punkt und plötzlich ist man wieder da. Und das, du hast den Eindruck, hey, das hatten wir doch schon gelöst. Und man merkt aber nicht, dass man einen Schritt weiter ist, aber dass das Thema sich wieder auf einer neuen Ebene zeigt.
Ja.
Und so war das halt, als wir angefangen haben, paar Seminare zu geben, waren plötzlich Themen, von denen wir gedacht haben, die wären gelöst, wieder da.
Mhm.
Und und dann haben wir da weitergemacht und haben geguckt, was braucht es jetzt und haben gelernt. Und ich glaube, das war auch eine ganz wesentliche Geschichte, auch in unseren unterschiedlichen Qualitäten uns stehen. Also uns, wie soll ich denn das sagen? Ich bin eher so ein sehr emotionaler Typ. So, ist ja auch, glaube ich, irgendwas Geschlechtsspezifisches drin. Und ich habe immer gedacht, Klaus müsse genauso sein. Und das war so ein Ding, wo ich so manchmal so ein bisschen irgendwie an ihm rumgezerrt habe. Und das entwickelt sich immer mehr dahin, auch gerade in der Arbeit, die wir mit Paaren machen, dass wir einfach mitbekommen, wir haben ganz unterschiedliche Qualitäten und die sind eine super Ergänzung. Mhm. Also wenn wir lernen, wirklich, ne, je mehr ich zu meiner Qualität stehen kann, und nicht mehr so stark die Bestätigung im Außen brauche, desto mehr kann ich ihn stehen lassen in seinen Qualitäten und desto mehr kann das eine Ergänzung werden.
Also wenn du dich selber mehr akzeptierst, Selbstakzeptanz, kannst du auch andere leichter akzeptieren.
Ja, ich meine, das ist eine Binsenweisheit.
Aber ja.
Das muss so,
also darf ruhig nochmal erwähnt werden.
Ja, und es ist ja auch ein Unterschied, ob man es im Kopf weiß und intellektuell weiß oder ob man das schafft, tatsächlich mit dem Menschen zu leben, der einen halt am meisten herausfordert.
Ja, gut. Inwieweit hat dir da die gewaltfreie Kommunikation geholfen oder welche Werkzeuge haben dir da geholfen, an die Selbstakzeptanz zu kommen?
Naja, die Selbstempathie.
Selbstempathie. Also das, immer wieder das Verbinden.
Also das ist nach wie vor auch heute noch mein allerwichtigstes und wesentlichstes Werkzeug. Mhm. Und halt immer wieder neu. Ne? Das habe ich ja vorhin gesagt. Ja. Diese Spiralbewegung, die bringt mich... Ne? Ich meine, es passiert jetzt heute wirklich selten, dass der Klaus mit einem Tonfall mich triggern kann. Und trotzdem kann es Situationen geben, gerade im Seminarkontext, wenn dann andere Leute uns da zugucken. Und, ne, wir gehen sehr offen um mit unseren Themen. Wir stellen uns nicht hin und sagen, hier, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen oder wir haben alles geklärt, sondern wir sind ehrlich auch und offen mit den Themen da, die uns bewegen. Mhm. So, und jetzt habe ich den Faden verloren. Warum habe ich das jetzt gerade gesagt?
Dass ihr euch authentisch zeigt in den Seminaren.
Ja, ich wollte irgendwas damit sagen, das habe ich jetzt gerade vergessen. Ja, macht nichts, kommt vielleicht wieder.
Gab es so Schlüsselmomente, wo du festgestellt hast, es hat sich in eurer Beziehung, ihr seid einen Schritt weiter gekommen, es hat sich was entwickelt, gab es da irgendwelche Erfahrungen, irgendwelche Situationen, wo du sagst, das war so ein Punkt, wo ich festgestellt habe, die GfK wirkt schon langsam, es hat sich was verändert, wir haben eine neue Qualität miteinander im Umgang.
Ja, zum Beispiel, also so verschiedene Sachen fallen mir ein. Das erste ist, diese ersten Situationen, in denen es mir gelungen ist, wenn Klaus in einem bestimmten Tonfall mit mir gesprochen hat, plötzlich dahinter hören zu können. Also statt den Tonfall auf mich zu beziehen, also ich habe den oft als gereizt oder genervt oder so gehört, ja, und sofort gedacht, ich habe was falsch gemacht. Und als ich zum ersten Mal oder die ersten Male in dem Moment, wo er so mit mir gesprochen hat, plötzlich hören könnte, ach, da ist eine Not. Also er braucht eigentlich gerade irgendwas. Mhm. Er ist gerade in einer Enge, in einer Not und mein Herz öffnen konnte, sozusagen statt angepisst zu sein von dem Tonfall und zu sagen, wie redest du eigentlich mit mir, sagen konnte, hey, was ist denn los? Also bist du gerade irgendwie aufgeregt oder machst du dir gerade Sorgen über irgendwas oder was auch immer. Also einfach meiner... Ne, nicht den Vorwurf gehört habe, sondern einfach gehört habe, hey, was ist gerade los? Was brauchst du gerade? Wie geht's dir gerade?
Also es war so eine Qualität, eine neue Qualität, die du wahrgenommen hast plötzlich.
Ja, quasi eine Fähigkeit, die ich plötzlich hatte, die hatte ich vorher nicht. Mhm. Das war so ein Automatismus, mich schuldig zu fühlen, wenn und so, ne? Und dann plötzlich zu merken, okay, das ist möglich. Also ich kann... Ich kann in diesem Moment mich entscheiden, ihn zu hören und zu hören, hey, was ist denn los?
Du hast die Fähigkeit und ich nehme an, vermute mal, dass die Fähigkeit dadurch entstanden ist, weil du dich so mit dir beschäftigt hast, mit dem, was in dir los ist und du deine Emotionen, also deine Gefühle benennen konntest, erkennen konntest und dadurch ist es dir irgendwann möglich gewesen, das auch beim Klaus zu erkennen, dann diese Veränderung festzustellen.
Ja, und einfach mittlerweile in meiner Selbstliebe so stark war, dass ich einfach nicht mehr so schnell in diese Schuldgefühle, weil diese Schuldgefühle waren ja die Ursache, dass ich dann auf diesen Vorwurf so angesprungen bin. Mhm. Und als das mal so ein bisschen zur Ruhe kam, dann war mir das einfach möglich. Und das war wirklich ein großer Shift. Also das hat Klaus auch so beschrieben, dass das für ihn wirklich ein großer Moment von Entspannung war, dass das auch einfach mal sein konnte, ja, weil ich meine, man ist halt manchmal genervt oder gereizt und wenn man jedes Mal dann so ein, das ist einfach ein wunderschönes Erlebnis, wenn das sein darf und das Gegenüber reagiert mit Verständnis statt mit eigener Not und eigenem Vorwurf letztendlich.
Ja. Und hilft vielleicht sogar noch einem selber Klarheit zu bekommen.
Ja, genau.
Weil man ja meistens, wenn man so emotional ist, auch nicht genau weiß, was jetzt gerade los ist.
Ja, genau.
Ja. Magst du noch was erzählen? So Erfahrungen aus dem Paarseminar, die ihr zusammen, die du und dein Mann zusammen macht. Gibt es da noch etwas, was so eine Essenz ist aus den Erkenntnissen? Weil wenn du sagst, 2007 war das erste, jetzt sind wir 2018, wir sind ja schon ein paar Jahre. Ja. Oder magst du erzählen, was vielleicht für die Zuhörer, dass die aus deinen Erfahrungen mit diesem Paar-Thema, von deinem persönlichen und von diesen paar Seminaren, was so hilfreich ist? Oder so eine Essenz ist, wo die Zuhörer was anfangen können damit, für ihre Situation, wo sie vielleicht ja, Ideen bekommen, wie sie mit ihrer Situation leichter umgehen können oder was sie tun könnten, was hilfreich wäre.
Also eins habe ich ja schon gesagt, diese Erfahrung einfach mitzubekommen, andere schlagen sich mit ganz ähnlichen Themen rum. Also ja. Was wir ganz oft machen in unseren Paarseminaren ist, dass wir uns für eine bestimmte Zeit mal in eine Frauen- und in eine Männergruppe aufteilen. Und das ist immer unglaublich. Also wenn wir da die Erfahrungen teilen, wenn die Frauen mitbekommen, Mensch, wow, echt, dir geht's auch so. Und also es ist manchmal richtig wie so ein bisschen magisch, weil wir nicht vorher darüber sprechen, um welche Themen es geht. Und ganz oft geht es genauso um so parallele Themen. Also ein Thema zum Beispiel, was da ganz oft auftaucht, ist, dass die Männer in Streitsituationen oft so eine Tendenz haben, sich so in ihre Höhle zurückzuziehen.
So eingeschnappt zu sein?
Ja, und sich halt rauszuziehen aus dem Kontakt. Und für die Frauen ist es der totale Horror, wenn Männer dann rausgehen sozusagen. Und das dann einfach erstmal so in der Gruppe der Frauen und in der Gruppe der Männer jeweils ausdrücken zu können, ohne dass gleich die Person, die davon so getriggert ist, mit dabei ist. Ja. Und dann hinterher wieder zusammenzukommen und das mal voneinander zu hören. Und das finde ich, sind immer wieder unglaublich heilsame Momente. Also wo auch klar ist, wir tragen in unserer Partnerschaft nicht nur unsere individuellen Geschichten aus, sondern das sind auch so kollektive Themen, die wir da bewegen. Ja? Die Art und Weise, wie Männer sozialisiert werden, was die an Glaubenssätzen und Überzeugungen und sowas mitbekommen und wie Frauen erzogen werden, das sind ja auch Dinge, die ganz massiv in eine Beziehung reinspielen. Und ich sage immer, das können wir nicht zu zweit lösen. Also da brauchen wir wirklich, wie dieser Satz in Bezug auf Kinder, um ein Kind zu erziehen, brauchst du ein ganzes Dorf. Ja. Ich glaube, um eine glückliche Partnerschaft leben zu können, braucht man auch vielleicht kein ganzes Dorf, aber zumindest ein Kontext, in dem diese Themen, die einfach, ne, die so ein Paar einfach überfordern, wie von mehreren Menschen gehalten werden und wo wir erkennen können, was auch so kulturell auf uns lastet sozusagen, ja. Was wir dann versuchen zu zweit zu lösen. Ja. Und das erlebe ich als unglaublich heilsam und unterstützend. Und entlastend auch, ja, weil, ja.
So ein Durchatmen.
Ja, absolut. Und so ein das erzeugt so ein Verständnis füreinander, also so ein
Verbindung, Verständnis.
Ja, und auch dieses nicht alleine zu sein damit.
Ja. Ja. Und das heißt, du würdest Paaren empfehlen, sich ein Umfeld zu suchen, wo sie über Paarthemen reden können.
Ja, am besten mit anderen Paaren.
Ja.
Also das ist so unglaublich hilfreich, weil wenn du erlebst, das habe ich erzählt vorhin, diese Settings, wo wir mit einem Paar arbeiten und andere sind dabei, dann erleben die Paare quasi, haben die Möglichkeit, fast ihren eigenen Dialog zu erleben, aber ohne, dass sie selber so betroffen sind. Das ist so erhellend, also das ist so heilsam, das einfach mal wie aus der Distanz zu sehen und zu erkennen, ach, so funktioniert die Dynamik und so reagiert das eine auf das andere. Mhm. Ach, krass. Das ist unglaublich befreiend und erhellend einfach.
Ja. Ja. Das heißt, du bist ja, wenn ihr eure Paarseminare gebt, bei den Frauen dabei.
Ja.
Und gleichzeitig wirst du dich auch austauschen mit dem Klaus. Mhm. Meine Einschätzung ist, oder meine Erfahrung ist, dass Frauen sich viel leichter tun, mit anderen Frauen über Paarthemen zu sprechen, überhaupt sich zu öffnen. Mhm. Und Männer, ich erlebe es auch im Coaching, schreckliche Situationen dann, dass manche Männer gar keine Freunde haben, kein Mensch da ist, wenn er, der ist gerade in der Krise, kommt und es ist keiner da, mit dem er drüber reden kann. Schreckliche Vorstellung für mich. Also, dass da Männer einfach den Nachholbedarf haben, diese Kraft, dieses Potenzial, diese Ressource, sich mitzuteilen, mit anderen auszutauschen, mit anderen Männern, dass das einfach noch nicht so gelebt wird.
Ich meine, ich bin ja nie dabei, wenn die Männer dann unter sich sind, aber zu erleben, was für eine Veränderung da ist, wenn die dann zurückkommen aus diesen, meistens ist es so, ist echt interessant, meistens ist es so, dass die Frauen sagen, okay, wir könnten jetzt wieder zusammenkommen, und die Männer sagen, nee, wir brauchen noch Zeit. Ja, ja. Also wenn die das mal entdeckt haben, wie gut es tut, sich mitzuteilen und sich auszutauschen, das ist sehr, sehr berührend. Ja.
Ich glaube auch, dass da ein Hunger da ist.
Ja, total.
Und ich glaube, dass da auch noch eine Hemmschwelle da ist. Also bei vielen da. Sich zu öffnen, überhaupt in solche Situationen zu gehen, überhaupt das Thema anzustoßen. Ja. Okay, also das heißt, du würdest einfach empfehlen, bei Paaren, sucht euch Leute, sucht euch ein Paar, wo ihr drüber reden könnt, oder besucht ein Seminar oder ähnliches. Einfach
sich Unterstützung zu holen und zu wissen, das liegt nicht daran, wie der Schnarch sagt es so, die meisten Paare denken, ihre Probleme entstünden durch diese Uneinigkeiten. Dabei entstehen die Probleme durch die Einigkeit darüber, dass es nicht in Ordnung ist, diese Uneinigkeiten zu haben. Also ich glaube, wenn das mal geknackt ist sozusagen, dass es völlig in Ordnung ist, dass das völlig normal ist, dass man diese Probleme hat, statt immer zu denken, mit uns stimmt irgendwas nicht, damit ist schon so ein Schlüssel aufgelöst sozusagen, und dann kann das überhaupt erst in was Konstruktives gewandelt werden, dann kann diese Chance, über die wir am Anfang gesprochen haben, überhaupt eine Chance kriegen sozusagen. Und dafür ist einfach dieser Austausch hilfreich. Dafür ist es hilfreich, Räume zu haben, wo man eben diesen vertrauensvollen Austausch mit anderen Paaren erleben kann.
Ja, cool. Das denke ich auch. Und es kommt auch es kann eine gewisse Leichtigkeit reinkommen.
Total. Dann kann man mal lachen darüber, weil man weiß, okay.
Ja.
Ja.
Ja. Wie würdest du deine Beziehung jetzt nach so vielen Jahren gewaltfreier Kommunikation, Paarbeschäftigung und so weiter, wie würdest du das jetzt bezeichnen?
Mit Klaus, meinst du?
Ja.
Also spannend, aufregend, lebendig und nie langweilig.
Ja.
Und es wird immer inniger auch. Also diese wunden Punkte, die verhindern ja auch Intimität und Nähe, weil wir ja permanent dabei sind, uns zu schützen.
Ja.
Und je mehr wir lernen, einfach so einen heilsamen Umgang mit diesen wunden Punkten zu pflegen, desto mehr Intimität und Nähe können wir auch zulassen und erleben. Mhm. Und das ist einfach wunderschön. Mhm. Und darin möchte ich wirklich Menschen gerne unterstützen. Das ist so ein Geschenk und so eine Qualität, die es, glaube ich, in unserer Kultur viel zu wenig gibt. Mhm.
Ja, und die Werkzeuge der gewaltfreien Kommunikation, die helfen natürlich ungemein.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ja einfach so ein praktisches Tool. Also feierst du die Entwicklung, die Beziehung, die gerade da ist?
Auf jeden Fall.
Gut. Hast du was anderes, wenn jetzt da draußen Zuhörer sind, die sagen, wir würden so ein Seminar besuchen, oder ihr bietet ja das an, wie findet man euch?
Am besten über unsere Webseite.
Magst du mal sagen?
www.gewaltfrei-niederkaufungen.de Also Niederkaufungen ist der Ort, an dem wir leben.
Ja, und die Lebensgemeinschaft.
Ja, naja, Niederkaufungen ist das Dorf.
Ja, okay. Und wahrscheinlich auch, wenn man deinen Namen googelt, ich habe ihn auch schon gegoogelt, kommt man auch Niederkaufungen.
Ja.
Genau. Magst du deinen Namen nochmal sagen?
Monika Flörchinger.
Ja, wunderbar. Und ihr bietet Seminare an, für Paare?
Wir bieten Seminare an, wir bieten auch Paarberatung an, also eigentlich die ganze Bandbreite.
Macht ihr Paarberatung auch Telefon oder Skype oder online? Oder?
Also interessanterweise, wir selber tauschen uns per Zoom, also so ähnlich wie Skype, mit einem anderen Paar aus, regelmäßig. Also das ist so unsere Unterstützungsstruktur gerade und machen darüber die Erfahrung, dass das ganz gut geht. Mhm. Also dass man das tatsächlich machen kann. Aber wir haben es noch nicht angeboten für Menschen, die zu uns kommen und Unterstützung wollen. Aber es könnte durchaus was sein, was auch entsteht, einfach weil Menschen an unseren Seminaren teilnehmen, die auch weiter weg sind und wo wir so langsam drüber nachdenken, ob das auch ein Format sein könnte. Mhm. Bisher machen wir das schon so, dass Menschen zu einer Paarberatung dann auch tatsächlich physisch zu uns kommen.
Jede Kaufungen liegt in der Nähe von Kassel, weißt du.
Das ist halt recht zentral, das ist das ganz Gute
daran. In Deutschland, genau. Gibt es sonst etwas, was hier speziell anbietet oder?
Naja, wir machen seit 4 Jahren, weil uns eben weil uns so wichtig ist, so Verbindungsstrukturen unter Paaren aufzubauen, machen wir so Intensivtrainings für Paare. Also das ist nicht nur ein Wochenende, sondern das sind dreimal ein verlängertes Wochenende, also dreimal von Donnerstag bis Sonntag, weil dadurch einfach nochmal eine andere Vertrauensatmosphäre in dieser Paargruppe entstehen kann. Also es sind bis zu 6 Paaren. Und das haben wir als unglaublich hilfreich erlebt, weil man dadurch, ne, an einem Wochenende, klar, kann man auch schon eine Menge erkennen und kann eine Menge auftauchen. Aber wenn man sich dann nochmal trifft, in einem bestimmten Abstand und nochmal trifft und einfach inzwischen Erfahrungen macht mit den Tools, mit den Dingen, die man gemeinsam entwickelt und gelernt hat, dann kann man gemeinsam tiefer gehen. Dann öffnet sich so ein Vertrauensraum, wo man sich auch mehr zeigt, wo man sich mehr traut, sich auch mit so heikleren Themen zu zeigen. Und das ist gerade das, was wir am allerliebsten machen.
Mhm. Über welchen Zeitraum strecken sich die 3 Wochenende?
Na, also jetzt startet eins im November und das endet dann Ende April. Also da ist ein Modul im November, eins im Februar und eins im April.
Ja, das ist, dass es einfach Zeit hat, auch zu wirken in der Praxis. Und ich kann mir auch vorstellen, also erlebe ich das manchmal, wenn Paare kommen, dass sie dann frustriert sind, weil es nicht gleich funktioniert.
Ja, ganz genau.
Und dann können sie es teilen, dass sie andere auch frustriert sind, dass es nicht von heute auf morgen geht.
Genau, das ist dieser Effekt einfach. Ja. Ich habe immer so das Bild, das ist wie so eine Seilschaft. Also die gemeinsam sich so durch so ein unwegsames Gelände arbeitet und man sich gegenseitig. Und da können halt auch einfach diese unterstützenden Verbindungen entstehen. Ne? Wir regen das sehr an, dass man aus dem Kurs sich jemanden wählt, wo man sagen kann, okay, wenn es brennt, kann ich dich anrufen und dann hörst du mir zu und ich kriege nicht gleich Ratschläge und gute Tipps und so, sondern wirklich ein Ohr, wo ich wirklich erstmal gehört werde. Ja. So, also all diese unterstützenden Dinge werden dort quasi wie so installiert auch. Mhm. Und wir haben unser erstes Intensivtraining, was wir gemacht haben für Paare, ist eine Gruppe entstanden, die sich heute noch einmal im Jahr mindestens trifft. Mhm. Also, und wo einfach so eine unterstützende Gemeinschaft entstanden ist. Und das ist das, wovon ich träume.
Ja.
Also der Klaus und ich, wir waren viele Jahre in verschiedenen Gruppen immer das einzige Paar. Und das war schrecklich, weil wenn wir kamen mit unseren Themen, haben alle immer gesagt, ach nee, nicht ihr schon wieder. Und das passiert halt in der Gruppe von Paaren nicht.
Ja.
Weil die Paare wissen, ja, wir haben eben Themen, die immer wieder auftauchen. Und da gibt es einfach ein viel größeres gegenseitiges Wohlwollen und ein Verständnis und eine Bereitschaft, auch durch schwere Prozesse mit durchzugehen.
Hast du einen Buchtipp für die Zuhörer, wenn jemand sagt, da gibt es irgendwas zum Lesen?
Also
zu dem Thema Partnerschaft, gewaltfreie Kommunikation, Partnerschaft.
Interessanterweise empfehle ich immer am liebsten ein ganz anderes Buch, also was gar nichts mit gewaltfreier Kommunikation, oder nicht gar nichts, stimmt nicht, aber was aus einem anderen Kontext kommt. Ja. Das ist ein relativ schmales Buch, das heißt Zeit für Gefühle von Diana Richardson.
Kann ich gar nicht.
Das finde ich ein sehr hilfreiches Buch oder fand ich für mich ein sehr hilfreiches Buch für den Umgang mit Gefühlen. Das ist ja schließlich auch ein Thema in der gewaltfreien Kommunikation.
Ja, und für jeden Menschen.
Ja.
Und so, ich habe so viele Menschen, die so wenig Zugang zu ihren Gefühlen haben, zu sich selber. Mhm. Ja. Was ist denn dein wichtigstes Buch in deinem Leben? Hast du da eins, was du sagst, so spontan, in meinem Leben ist so, das Buch hat mich wirklich geprägt oder hat eine Veränderung bewirkt oder wirkt noch nach?
Buch? Ich glaube...
Oder Film?
Ich glaube, für mich sind das vor allem Begegnungen mit Menschen eher als Bücher und Filme. Ich könnte dir natürlich jetzt irgendwelche aufzählen, aber wenn du wirklich fragst, nach was mein Leben verändert hat, dann sind es eher Begegnungen mit Menschen.
Fragt da jemand besonders raus, den du...
Auch ich habe viele gute Lehrer gehabt, also viele gute Menschen, die mich auf meinem Weg unterstützt haben. Natürlich Marshall Rosenberg, ne? Ganz zentral, ist klar. Aber auch jetzt ist ein wichtiger Lehrer für mich der Thomas Hübel. Das ist so ein moderner Mystiker. Dem bin ich begegnet und habe gedacht, ach, man kann GFK, man kann sozusagen natürlich in dieser GFK-Haltung permanent leben. So, das war das, was mich da hingezogen hat. Oder Krishnananda und Amana Trobe waren für uns wichtige Lehrer oder waren und sind wichtige Lehrer, jetzt gerade auch was das Thema Partnerschaft angeht. Also gibt einfach viele Menschen, die... wie schon so Schritte vorgegangen sind. Die muss man ja, man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden, sondern man kann ja gucken, wer ist schon Schritte vorausgegangen. So, und das macht es auch leichter dann.
Deswegen sitzen wir ja hier auch. Dass andere diese Umwege nicht gehen brauchen.
Genau.
Hast du, wenn du jetzt sagst, gibt's einen Lebenstipp von dir aus deinen Erfahrungen, wo du sagst, denn ja, das wäre sowas, was ich den Zuhörern mitgeben würde. Gibt es da irgendwas?
Einen Lebenstipp?
Ja, irgendwas, so ein Punkt, wo du sagst, in deinem Leben, das ist so die Essenz, die ich bis jetzt so... Ein Ratschlag.
Also ich meine, man gibt ja in der GFK keinen Ratschlag.
Ja.
Aber was ich sage...
trotzdem.
Ja, manchmal ist es ja auch gar nicht so schlecht.
Weil es ist ja der Punkt, du hast eine gewisse Lebenserfahrung und von dieser Ressource würde ich gern.
Naja, ich würde mal sagen, wenn ich so auf mein Leben und auf meine Entwicklung gucke, dann ist es, dass ich gelernt habe, mehr und mehr in jedem Moment auf mich selbst mit liebevollen Augen zu schauen. Egal, was auch immer in meinem Leben passiert oder was ich tue.
Liebevoll mit dir umgehen.
Ja, liebevoll auf mich selber zu schauen.
Ja.
An allererster Stelle. Und das ist ein Weg. Also das habe ich nicht beschlossen, sondern das war ein Weg, das zu lernen.
Okay, ja, danke. Hast du noch ein paar Tipps für Menschen, die mit gewaltfreier Kommunikation erst angefangen haben? Ich erlebe das oft so, dass die im Seminar, dann im Einführungsseminar sagen, es ist ja eine komplett neue Welt und das, ob ich das jemals schaffe, das ist ja so viel. Hast du da Tipps, die du denen mitgeben könntest?
Naja, das, was ich vorhin eigentlich gesagt habe, sich bewusst machen, dass dieses Denken, ne, was Marshall Wolfs Denken genannt hat, also dieses Denken in richtig und falsch, dass das einfach schon Jahrtausende alt ist und dass es nicht unser Job sein kann, innerhalb von ein paar Wochen oder ein paar Jahren oder auch nur unserer Generation das komplett umzudrehen, sondern dass wir wie einfach dazu beitragen, dass sich eine Kultur langsam aber sicher verändern kann. Also da wie so eine Geduld mit sich selbst zu entwickeln, indem man sich das bewusst macht.
Also ein Bewusstsein entwickeln, dass es einfach Zeit braucht, weil es Persönlichkeitsentwicklung ist, das nicht von heute auf morgen geht und die Geduld mitnehmen.
Dass wir an der Kulturveränderung arbeiten.
Und wenn es an der Person, also am Nebenindividuum selber ist, wenn man da im Seminar sitzt und am Anfang denkt, oh, das ist so viel, wie soll ich das jetzt alles auf die Reihe kriegen, wie soll ich das schaffen? So, hast du da einen Tipp, wie man so ganz praktisch vorgehen kann, dass man einfach einzelne Schritte...
Naja, ich habe es ja gesagt, ich habe die ersten 2 Jahre habe ich diesen Selbstempathiebogen einfach immer wieder ausgefüllt. Ja. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, es kann nicht sein, dass ich nach 3 GFK-Seminaren plötzlich in den Konflikten anders agieren kann mit Klaus. Ne, das habe ich am Anfang natürlich gedacht, mit so einer Erwartung und so einer Hoffnung geht man natürlich in so ein Seminar. Aber ich habe einfach gemerkt, wie hilfreich es ist, ein Tool zu haben, nachdem der Konflikt schon passiert war. Mhm. Also ich habe irgendwann aufgehört, den Anspruch an mich zu haben, dass diese Konflikte nicht mehr in der Weise passieren dürfen, sondern ich wusste, okay, wenn ich mir hinterher Selbstempathie gebe, dann können wir hinterher ein Gespräch führen, was auf einer anderen Basis ist.
Das heißt, also der konkrete Tipp wäre dann, okay, macht weiter und ihr werdet Konflikte haben und nach dem Konflikt setzt euch hin und bröselt es auf, gibt euch Selbstempathie, schaut, was da los ist.
Und vielleicht noch einen ganz wichtigen Tipp und damit vielleicht auch ein Buchtipp verbunden, sind Zwiegespräche. Also das ist wirklich was wir Paaren sehr, sehr empfehlen, sich zu verabreden, einmal die Woche zu einem Gespräch, wo es nur um die Beziehung geht, also nicht um den Abwasch, nicht um die Kinder, sondern nur um die Beziehung, sodass wir in Konfliktsituationen nicht den Druck haben, wir müssen das jetzt im Moment klären, sondern wir wissen, okay, am Mittwoch, möglichst zu einer wachen Zeit, nicht abends, wenn alle beide kaputt sind, sondern wirklich zu einer wachen Zeit, gibt es 1,5 Stunden, wo wir in Ruhe darüber reden können. Mhm. Das Buch heißt Die Wahrheit beginnt zu zweit von Lukas Möller.
Ja, Klassiker auch.
Genau, also das würde ich allen Paaren auf jeden Fall ans Herz legen, weil das so einen Raum schafft, in dem man einfach, ne, weil wenn man gerade Stress hat, ist es schwer, in einen entspannten Dialog zu kommen. Und wenn es gerade schön ist, will man natürlich nicht über diese schwierigen Dinge reden. Und deswegen kommt es dann oft nicht dazu. Mhm. Und diese verabredeten Termine für Gespräche öffnen einfach einen Raum, wo man auch über schwierige Themen eine größere Chance hat, in einer entspannten Atmosphäre zu sprechen. Ja,
absolut. Denke ich auch, absolut wichtig. Sehr herausfordernd ist es oft, wenn ein Paar die kleine Kinder haben und das alles so voll ist, das Leben. Klar. Und dann auch die Zeit zu finden. Und es ist so extrem wichtig, die Zeit zu finden für sich selber noch.
Absolut.
Dass das nicht verloren geht, das ist extrem wichtig. Ja.
Ja.
Gut. Ja, sind wir ziemlich durch, haben einige wichtigen Tipps. Gibt es einen Trainer oder eine Trainerin, wo du sagst, das wäre noch interessant, ein Interview zu führen zu einem bestimmten Thema?
Also, wer mir jetzt eingefallen ist, ist Gabriele Seils zum Thema GfK und Spiritualität zum Beispiel.
Ja, danke. Ein Tipp reicht schon. werde ich mal Kontakt aufnehmen. Und zum Schluss noch, was hast du für Träume noch? Gibt es noch Träume, Visionen?
Oh, ich werde gerade Großmutter. Also bin ich schon eine ganze Weile und ich überlege gerade, mit Klaus zusammenzuziehen. Und also, ja, ich habe noch viele Träume. Also das sind jetzt sehr persönliche Träume, aber ich träume auch davon, noch mehr dahin zu kommen, an Orte zu gehen, wo ich die GfK anwenden kann, statt sie zu unterrichten. Mhm. Also das ist gerade sowas, was in mir sehr aufkommt und wo ich noch nicht so ganz konkrete Schritte im Kopf habe, aber wo ich weiß, da wird mein Weg mich hinführen. Mhm. Was auch immer das letztendlich bedeutet.
Hast du noch einen Traumwunsch? Have a dream für die Welt, für die Menschheit?
Für die Welt. Du stellst Fragen. Oh Mann, die spinnen echt ein großes, spannen ein großes Feld auf. Ich könnte jetzt irgendwelche Parolen sagen, aber das möchte ich nicht. Natürlich wünsche ich mir Frieden für die Welt und also ich glaube, am meisten wünsche ich mir im Moment, dass so diese, dass so weibliche Qualitäten mehr Raum bekommen in unserer Welt und in unserer Gesellschaft. Also dass das mehr in Balance kommt. Mhm. Dieses, ich erlebe unsere Welt sehr auf eine bestimmte Art und Weise geprägt. Ich würde jetzt nicht sagen männlich geprägt, aber ne, wir leben in patriarchalen Strukturen, wir leben in Dominanzstrukturen und ich wünsche mir mehr so eine Balance zwischen Tun und Sein, zwischen weiblichen und männlichen Qualitäten, dass die mehr miteinander ins Schwingen kommen und sich ergänzen.
Also eine Balance, eine Harmonie, geht das in die Richtung?
Ja, von Yin und Yang, also ja, was auch immer man damit verbindet, aber ich habe ein paar Begriffe genannt, also das ist ein großer Traum, den ich habe, also da möchte ich auch gerne zu beitragen, also wie kann das mehr in ein Miteinander schwingen kommen. Ja.
Monika, vielen Dank. Fand sehr inspirierend. Ganz interessante Aspekte dabei. Klar, ich bin auch in einer Beziehung, arbeite natürlich auch. Und ich kann mir vorstellen, dass das für die Hörer auch sehr spannend war. Und
das hoffe ich.
Der eine oder andere doch einiges mitnehmen für sich, für seinen Lebensbereich und wo das Leben für einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin etwas leichter wird, entspannter.
Würde mich super freuen.
Ja, und das Miteinander in Partnerschaften dann vielleicht eine andere Qualität hat. Mehr Miteinander in Verbindung.
Ja, danke für die Chance, dass ich mal ein paar von meinen Ideen ausbreiten konnte und dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank.
Schönen Dank. Danke dir.